Im Matthäusevangelium Kapitel 6, Verse 5 bis 8.
Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht wie die Heuchler sein, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der breiten Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Du aber geh, wenn du betest, in deine Kammer, schließ die Tür zu und bete im Verborgenen, und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Beim Beten aber sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, dass sie um ihrer vielen Worte willen Erhörung finden werden. Tut es ihnen nicht gleich. Denn euer Vater weiß ja doch, was ihr nötig habt, noch ehe ihr bittet. Dein Wort, Gott, sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen.
Das Thema meiner Predigt heute ist: Wie betet man richtig? Liebe Gemeinde, ich bete. Dazu sammle ich mich. Ich werde still. Einen Raum, in dem weder gesprochen wird, noch Musik läuft, suche ich auf. Dann falte ich die Hände zum Gebet. Worte kommen mir in den Sinn, aus der Stille. Worte des Dankes für Gutes, das ich erfahren durfte. Worte der Bitte für jemanden, der Schmerzen hat und leidet. Danach suche ich wieder die Verbindung mit der Welt, mit dem Alltag. Alles ist gleich wie immer oder auch nicht. Ich weiß es nicht, aber was ich weiß, der, zu dem ich mein Gebet gerichtet habe, ist immer da. Er hört, wenn ich bete, auch wenn ich keine hörbare Antwort erhalte. So fühle ich mich getragen durch die Zuversicht, ich bin nicht allein mit dem, was mein Herz bewegt, was mich nicht zur Ruhe kommen lässt. Er ist da. Er weiß, was ich ihm sagen will, bevor ich es selbst weiß. Daraus gewinne ich Kraft. Mit dieser Meditation, wie Beten sich ereignen kann, habe ich meine Predigt nun eingeleitet, wobei mir bewusst ist, dass es sich hier um eine subjektive Schilderung handelt. Doch, so denke ich, ereignet sich Beten in einem Zwiegespräch mit einem Gesprächspartner, den ich weder sehen noch ertasten, riechen oder hören kann. Also was geschieht hier eigentlich? Macht das noch in unserer modernen Welt Sinn, zu einem geglaubten höheren Wesen, das außerhalb unserer Erlebniswelt existieren soll, zu beten? Dabei wird die Frage noch vom Thema her zugespitzt: Wie betet man richtig? An dieser Frage nach der korrekten Art und Weise zu beten störte und irritierte mich zweierlei. Einerseits, wie sieht die richtige Art des Gebets aus? Andererseits, was heißt hier Mann in dieser Frage? Gibt es denn überhaupt eine sogenannte falsche Art zu beten? Da möchte ich die richtige Art herausfinden. Wer sagt mir denn, wie man richtig beten kann? Will ich das überhaupt? Soll mir jemand wirklich dreinreden in etwas so Persönliches und Privates wie der individuellen Art zu beten? Ja, Sie sehen nun, liebe Gemeinde, aus der Februarleitfrage der Glauben 12 Themenreihe für den Kirchenboten ergeben sich eine ganze Reihe Fragen, die zu beantworten gar nicht so leicht sind. Ein Gespräch über Beten und das Gebet zielt automatisch in den Bereich des Glaubens. Beten ohne den Glauben an eine höhere Macht, zu der man seine Gebete richtet, kann ich mir schwer vorstellen. Richtiges Beten. Viele von uns pflegen noch, die Hände zum Gebet zu falten. Aber genauso kann man sie auch ausstrecken. Da gibt es sicher keine Norm des richtigen oder falschen Betens, also eben wie man beten soll. Je nach Kultur und Religion beten ja Menschen auf ihre je eigene Art. Einige Beispiele. Im Judentum rezitieren die Gläubigen Tora-Verse und Psalmverse. Im Islam knien die Menschen in den Moscheen auf Teppichen möglichst in Richtung Mekka und berühren bei stark geneigtem Oberkörper mit ihrer Stirn den Boden während ihrer Gebete. Im Buddhismus begegnete mir in einem Kloster in Nepal in der Hauptstadt Kathmandu, also ein wenig außerhalb von Kathmandu, inniges Rezitieren heiliger Sprüche vom Buddha und das häufige Wiederholen des Om-Lautes. Und schließlich sehen wir im Hinduismus, wie Menschen zusammen mit den Priestern laut vor Götterstatuen in reich geschmückten Tempeln beten und singen. Ja, selbst tanzend lassen sich doch Gebete formulieren. Es gibt je nach Land, Kultur und Religion sehr ausgeprägte und vielfältige Gebetsformen. Dennoch scheint ein gemeinsamer Nenner alle menschlichen Kulturen und Religionen zu verbinden. Ich denke, liebe Gemeinde, das ist doch das tiefe Bedürfnis zu einem Gott, der nicht in der alltäglichen Lebenssphäre der Menschen existiert, seine innersten Anliegen in Form von Gebeten ausbreiten zu können. Nicht einmal im Christentum selbst gibt es ja eine einheitliche oder gar verbindliche Form, wie man nun beten soll. Mich berührte oft etwa bei Besuchen in katholischen Kirchen, wie Menschen in tiefer Meditation kniend auf den Kirchenbänken im Gebet versunken sind. Auch die in einigen Kirchen aufliegenden Gebets- und Fürbittebücher, wie übrigens auch hier bei uns hinten, dokumentieren eindrücklich, wie Gebete aus dem Glauben an einen Gott, der sie erhört, formuliert werden. Ja, auch hier in unserer Gemeinde in Wiel gibt es ja eine Gebetsgruppe, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, für dringende Anliegen und Menschen in Not zu beten. Auch wird ein Brief mit Gebetsanliegen, die man formulieren kann, verschickt. Und diese Gebetsgruppe nimmt dieselben dann auf in ihre Gebete. Aber verbindend ist neben den selbst unterschiedlichsten Gebetsformen doch der Glaube an einen Gott, der immer schon da war und der überdies bereit ist, auch unsere Gebete zu erhören. Und diesen Glauben drücken vor allem in der Bibel zum Beispiel die Psalmen aus. Genauso viele Lieder in den Kirchengesangbüchern, die bei genauerer Betrachtung gesungene Gebete sind. Zum Beispiel nur schon eines der bekanntesten. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Hier wird ja Gott direkt angesprochen. Ebenso Musik, egal welche, sei es Orgel, Instrumental oder Vokalmusik, auch Popmusik, Rockmusik, hilft mir als Glaubendem, den Zugang zu Gott im Gebet zu finden. Denken Sie etwa an die Vertonungen von Messen. Ja, mir jagt es jedes Mal einen Schauer den Rücken hinunter, wenn ich zum Beispiel dieses große Gloria, also das Ehre sei Gott in der Höhe, aus der Hamelmesse von Johann Sebastian Bach höre. Betet nicht wie die Heuchler, das sagt Jesus beschwörend in unserem Bibeltext. Damit spricht er eine zu seiner Zeit übliche Gebetspraxis an, bei der Beter seine Frömmigkeit öffentlich zur Schau stellte und mit enorm vielen Worten und pausenlosen Wortwiederholungen geradezu eine Gebetshochleistung, nicht unähnlich einem Spitzensportler, an den Tag legte. Denn er war zutiefst überzeugt, mit vielen Worten bei Gott eben mehr bewirken zu können und konnte sich zudem der Bewunderung der Menschen seiner Umgebung sicher fühlen, die dann staunten. Frömmigkeit sozusagen als Leistungsschau wäre das, die peinlich genaue Einhaltung von äußeren Formen verhinderte dabei ja eine innere Beteiligung des Betenden. Und genau dagegen richtet sich Jesu Kritik, weil das Herz nicht beim Beten dabei ist. Der deutsche Reformator Martin Luther dichtete zum Vater unser folgende Liedworte, die leidenschaftlich zu einer bewussten inneren Haltung aufrufen. Ich zitiere: Vater unser im Himmelreich, der du uns alle heißest gleich Brüder sein und dich rufen an und willst das Beten von uns haben. Gib, dass nicht bet allein der Mund, hilf, dass es geh von Herzensgrund. So im Lied 287 in der ersten Strophe von Martin Luther im Jahr 1538. Ja, weil es manchmal uns Menschen schwerfällt, das wusste schon Luther, bittet er selbst in diesem Gebetslied Gott um Hilfe, dass er wahrhaftig mit dem Herz dabei sein möge. Denn nichts soll ja ablenken vom Zwiegespräch mit Gott. Und darum zeigt uns Jesus in dieser Bergpredigt-Textstelle aus dem Neuen Testament, was wir beim Beten eben auch vermeiden sollen und wie wir uns wirklich völlig unverstellt Gott zuwenden können. Und zwar so zuwenden, wie es auch der fromme Jude im Glaubensbekenntnis so unglaublich treffend ausdrückt, wo es heißt: Höre Israel, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Da mögen Sie sicher auch fragen, wie gelingt nun solches Gebet? Bete im Verborgenen und dein Vater wird es dir vergelten. Zum Gebet empfiehlt uns Jesus Stille und Abgeschiedenheit. In die Kammer oder ins Kämmerlein, wie es auch übersetzt wird, soll man gehen und dort mit Gott beten. Es gab damals zur Zeit Jesu in jedem Haus eine Vorratskammer. Und diese Kammer war auch der einzige Raum im Haus, der mit einem Schlüssel verschlossen werden konnte, in dem auch keine Fenster vorhanden waren. Wenn nun in einem solchen Raum natürlich gebetet wird, so sieht man ja nicht einmal sich selbst und kann sich in der Tat völlig Gott zuwenden. Würden nun wir heute völlige Stille ertragen im Getriebe des Alltags? Wird bei uns noch im Stillen gebetet? Sicher besteht heute die Gefahr weniger, dass jemand sich zum Beispiel nach dem 11 Uhr Läuten der Kirchen bewusst an eine belebte Straßenkreuzung, wie da oben an dem Schwanenkreisel, stellt und laut, selbstgefällig, genießerisch und demonstrativ sein Gebet zur Schau stellt. Denn dann ist er ja nicht bei Gott, wenn er aus dem Gebet eine spektakuläre Show macht. Eher mögen viele ja gar nicht mehr beten, auch nicht mehr im stillen Kämmerlein. Keine Lust, keine Zeit, keine Spannkraft nach einem aufreibenden Arbeitstag. Vielleicht meiden ja auch viele die Stille eines dunklen Zimmers, das Ruhe garantieren könnte. Man erträgt die Stille nicht mehr, lässt schnell lieber eine DVD oder das Radio laufen. Macht nun nur das Beten allein im stillen Kämmerlein, wie es heißt, Sinn und stellt die einzig richtige Art zu beten dar? Ja, so wird Jesus das sicher nicht gemeint haben, denn wer etwa das Unser Vater betet, hat ja auch in der Abgeschiedenheit seine Glaubensbrüder und Schwestern bei sich im Herzen. Und mit diesem Gebet sind wir alle verbunden durch ein sogenannt unsichtbares Band des gemeinsamen Glaubens. Das Gemeindegebet hat dabei seinen eigenen Wert. Viele wissen die überlieferten oder auch vorformulierten Gebete durchaus zu schätzen. Denn so entgeht man ja genauso der Gefahr der Selbstdarstellung, wo man sich wie schon vor langer Zeit die biblischen Beter sehr oft ins Vorgegebene und Überlieferte einblendet und mit dem Vorbeterstil mitbetet. Darum finden sich auch in der Bibel zahlreiche Zeugnisse gemeinsamen Betens. Ja, was schenkt uns Jesus, unser Vater im Himmel? Er öffnet uns die Augen und Herzen für Gottes Liebe und Gegenwart. Er zeigt uns mit seinem Wort, dass wir aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Christus, in dessen Namen wir beten, bei Gott sind. Wenn wir beten, allein oder in der Gemeinschaft, sind wir bei Gott. In Jesu Kommen geschieht es, verheißen durch sein Wort im Evangelium, in der frohen Botschaft vom Reiche Gottes mitten unter uns. Indem wir uns zum Gebet sammeln, müssen wir nicht mit unseren eigenen Kräften etwas bewirken oder gar leisten. Nein, vielmehr noch, indem wir beten, wie Christus es uns zeigt, ereignet sich Gottes Gegenwart mitten unter uns, der ja nichts weniger als eben unser Vater sein will. Dann erfüllt sich das Gebet nicht nur nachdem wir es gebetet haben, sondern eben darin, dass wir es beten. Denn Beten stellt so einen höchst aktiven Vorgang dar, ist lebendiger Ausdruck des Glaubens an ein Du, das ich eben als Vater oder auch als Mutter ansprechen darf. Das gibt mir Kraft und Mut, mit dem Bewusstsein auf meinem Weg im Lebensalltag weiterzugehen, dass ich mich vertrauensvoll immer an den wenden kann, der schon lange vor mir meine Freuden, Nöte und Anliegen kennt. Durch Jesu Zuspruch ist Gottes Türe offen. Wie er sagt, euer Vater weiß ja doch, was ihr nötig habt, noch ehe ihr ihn bittet. Was für eine großartige Verheißung, liebe Gemeinde, denn Gott muss man nicht, wie ich es mal sagen möchte, kaufen mit besonders vielen Worten oder verkrampften Gebetsleistungen. Denn er will euch mehr geben, als ihr ihm abnehmt. Er will euer Vater sein. Offene Türen braucht ihr nicht einzurennen. Das könnte man aus Jesu Zuspruch und Anrede verstehen. Ja, warum sollen wir überhaupt noch beten, wenn Gott schon weiß, was wir brauchen? Mag ja ein Gedanke sein. Wenn Gott sozusagen sein Gutes für uns bereithält, hat er doch nicht nötig, angebetet zu werden? Das könnten Sie jetzt vielleicht auch denken, liebe Gemeinde. Doch Gott ist ja nicht einfach eine anonyme Versorgungsstelle, wie zum Beispiel ein Cash and Carry, wo man das Lebensnotwendige automatisch beziehen kann. Er als unser Vater, wie Jesus uns zu beten lehrt, will ja mit uns persönlich, mit wirklich jedem Einzelnen von uns in Kontakt treten. Er sucht unser Herz und genau deshalb auch unser Gebet. In unserem Bergpredigttext fährt ja Jesus daraufhin weiter und sagt im 9. Vers, ihr nun sollt so beten und schenkt uns dann mit diesem unser Vater das Gebet, wie es uns eben im Glauben untereinander und mit Gott verbindet, indem Jesus uns gewissermaßen ermächtigt, unser Vater zu sagen, nimmt er uns an der Hand und führt uns zu Gott. Was geschieht da eigentlich Unerhörtes? Gott selbst kommt im Auftreten und Wirken Jesu und sucht unser Herz. Darum ist uns dieses Gebet von Jesus gegeben. In seinem Namen beten wir und werden dadurch direkt von ihm unterstützt. Und das kommt uns auch aus dem Evangelium der frohen Botschaft entgegen, dass Gottes Tür für uns aufgegangen ist und für immer offen steht, ist ja sein Werk. Und im Sinne von Gerhard Terstegen, dem Dichter von Lied 573, das wir vor der Predigt gesungen haben, schließe ich mit seinen Worten, die den Sinn vom Beten treffend umschreiben. Weil du, Gott, uns Herz und Leben allein für dich gegeben, das Herz allein in dir auch ruht. Amen.